Guten Morgen, ihr Lieben. Natürlich auch ich möchte herzlich die Mütter grüßen mit Markus zusammen. Wir haben heute Morgen schon einiges erlebt, oder? So viel erlebt, viel gehört. Ich habe gerade gedacht, wir haben einen Ehekurs, kompakten Ehekurs gerade mitbekommen, eine Aufnahme, herrliche Lieder gesungen. Bevor wir heute das Wort Gottes aufschlagen und wieder zurück zum Buch Hiob gehen, möchte ich auch ich meine Wertschätzung ausdrücken und mich damit Markus da anschließen, dass und auch eben als auch was Victor gerade gesagt hat, dass wir den Dienst der Mütter nicht als selbstverständlich wahrnehmen, und darum bin ich froh um solche Feiertage, die wir haben, solche Tage, die wir haben können, an denen wir da ganz bewusst darüber nachdenken. Vieles nimmt man eben als selbstverständlich an. Und vielleicht sogar vieles nimmt man auch gar nicht wahr. Und gerade bei den Müttern geschieht ganz, ganz viel von dem, was sie tun und an uns tun und getan haben, geschieht im Verborgenen. Das wird nicht unbedingt so wahrgenommen. Bedeutet nicht, dass es nicht wertvoll und kostbar ist. Ich glaube, das ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Und ich habe wirklich im Vorfeld überlegt, ob ich als so ein guter Sohn das Zeugnis über meine Mutter sagen kann, nach vielen Jahren, was sie für mich Gutes getan hat. Ich lasse es jetzt aber an dieser Stelle, aber ich könnte auch einiges darüber erzählen, über das, was sie im Verborgenen für mich getan hat. Allein all die Gebete, die sie für mich von meinem Herrn gebracht hatte. Es ist ein guter und ein wichtiger Tag, den ich auch besonders wertschätzen möchte, an den wir unsere Mütter denken möchten. Und trotzdem und zugleich will ich auch sagen, ich habe einen Auftrag, zusammen mit dem Timotheus, den Paulus daran immer wieder erinnert, predige das Wort und predige nicht einen Feiertag. So, dass nicht die Bedeutung eines Feiertags und so sinnvoll auch solche Tage sind, damit wir nicht vergessen, dass es eben nicht zu einer Selbstverständlichkeit wird, ist der Auftrag, predige das Wort. Und so möchte ich heute euch wieder einladen, mit mir ins Buch Hiob zu gehen. Wir wollen wieder das Wort predigen, und das Wort ist das Evangelium von Jesus Christus. Und da wollen wir wieder ins Buch Hiob gehen und nach dem Evangelium von Jesus Christus auch in diesem Buch suchen. 31 Kapitel lang haben wir das schon getan. Natürlich nicht in aller Detailtreue und nicht in allen Aspekten, aber 31 Kapitel haben wir uns auf die Suche begeben, und ich hoffe, dass wir da einiges entdecken konnten von dem Evangelium von Jesus Christus. Dass wir auch einiges verstanden haben, was dieses Evangelium bedeutet und vor allem, wie man das Alte Testament christuszentrisch liest. Ich hoffe, dass etwas davon hängen geblieben ist. Und es waren 31 Kapitel, 11 Kapitel sind uns noch übrig geblieben in diesem Buch. Und da möchte ich mit euch die Suche fortsetzen. Zwei große Abschnitte sind noch übrig geblieben. Ein Abschnitt ist die Rede eines Mannes, eines jungen Mannes, der mit Namen Elihu genannt ist. Und der taucht plötzlich auf und verschwindet genauso schnell, wie er da auftaucht. Man weiß nicht, woher er kommt, in dem Sinne, von ihm wird vorher nichts berichtet, von ihm wird nicht im Zusammenhang der drei Freunde geredet. So, er taucht hier plötzlich auf, bekommt viel Redezeit, das sind insgesamt 6 Kapitel, in denen er seine Meinung, seine Weisheit kundgibt, und dann ist er wieder weg, und es gibt keine Erwähnung auch später, auch da, wenn Gott über die drei Freunde redet, taucht Elihu dann ebenfalls nicht auf. Also 6 Kapitel, die Rede Elihus, und dann folgt, das ist übrigens Kapitel 32 bis Kapitel 37, und dann die restlichen 5 Kapitel 38 bis 42, das ist in gewisser Weise der Höhepunkt von diesem Buch. Da antwortet Gott auf die Fragen Hiobs. Gott meldet sich, Gott offenbart sich. Und nachdem alle geredet haben und alle nun schweigen, dann redet Gott. Und das ist in gewisser Weise der Höhepunkt von diesem Buch. Diese beiden Abschnitte, diese beiden Teile haben wir noch vor uns, das sind 11 Kapitel. Und die Herausforderung beim Predigen über diese beiden Abschnitte ist nicht nur, dass wiederum in einer Kompaktheit diese 6 Kapitel und die 5 Kapitel zu einer Einheit zusammenzufassen, um da sich nicht darin zu verlieren, sondern vielmehr der Inhalt dieser beiden Reden, der Inhalt dieser beiden Abschnitte, ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Und während der Vorbereitung musste ich immer und immer wieder an die Aussage Gottes selbst über das Reden all der Menschen nachdenken, das, was vorher gesagt worden ist. Schlagt mit mir den Hiob auf. Hiob Kapitel 38, Vers 2. Hiob 38, Vers 2. Da heißt es, Gott spricht, Gott offenbart sich. Und was, das Erste, was er sagt, ist, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Und während ich gerade nicht nur das ganze Buch, sondern vor allem diese beiden Abschnitte studiert und mich darauf vorbereitet und vorbereite, klingelt das und ich höre das permanent in meinem Ohr. Weil ich die große Furcht davor habe, über die zu reden, die die Weisheit offenbaren und die Erkenntnis preisgeben und dann das Urteil bekommen, wer ist es der, der den Ratschluss Gottes ohne Erkenntnis verdunkelt? Und ich denke, ich will nicht dazugehören, ich will nicht dazu zu denen gehören, die den Ratschluss Gottes verdunkeln. Das wäre ein katastrophales Urteil Gottes, auch über meinen Dienst. Und so ist der Anspruch sehr hoch und die Ehrfurcht wirklich, das ist, die Ehrfurcht ist sehr, sehr groß, auch hier den Ratschluss zu verdunkeln und eben nicht zu erhellen, nicht zu offenbaren. Mit dieser Haltung bin ich an diese beiden Abschnitte gegangen. Und deswegen sage ich, ist der Inhalt viel herausfordernder noch als das, was wir vorher miteinander angeschaut haben. Damit Gott Gelingen schenkt und wirklich es zu einer Offenbarung kommt und eine Offenbarung ist, möchte ich mit euch nochmal beten und dazu auch nochmal bitten, euch aufzustehen, wem es möglich ist. Jesus, nicht aus Gewohnheit eben und nicht aus Tradition, sondern aus dem tiefen Bewusstsein, dass wir deine Offenbarung brauchen. Wir vermögen mit unserem Verständnis und mit unserem Erkenntnis nicht dich zu erfassen. Wir kommen an unsere Grenzen. Es sei denn, du offenbarst dich uns und schenkst uns Erkenntnis deiner selbst. Und darum bitte ich dich mit dem Apostel Paulus zusammen, Herr, dass du uns durch den Geist der Weisheit der Offenbarung dich selbst uns zeigst, all deine Größe, all deine Gerechtigkeit, wie wir sie verstehen, wie wir sie glauben und wie wir sie zu leben haben. Jesus Christus, lehre du selbst uns durch deinen guten Heiligen Geist, auch heute an diesem Morgen, wenn wir tiefer in dein Wort hineinschauen, lehre uns das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes. Das ist mein Anliegen, mein Gebet. Herr, bewahre mich nahbar in deinem Wort. Durch deinen Geist gib Freimütigkeit, das, was ich zu sagen habe, aber halte mich zurück von den Dingen, die ich nicht sagen soll. In deinem Namen will ich es bitten, Jesus. Amen. Als ich vor einiger Zeit nach dem Ende des Markus-Evangeliums und diese kleine Predigtreihe begonnen habe und angekündigt habe, ich möchte mit euch eine kleine Predigtreihe starten, Jesus im Alten Testament finden, und gesagt habe, dass ich in das erste im Buch Hiob damit beginne, das Leiden des Jesus im Buch Hiob zu suchen, bekam ich eine Nachricht von einem ganz lieben Bruder, das ist wirklich positiv, jetzt nicht negativ. Manche empfinden oft, wenn ich sage, ganz lieber Bruder, dann kommt aber ein Aber, gell? Nein, kein Aber, das ganz lieber Bruder schreibt mir und sagt, Willi, ich freue mich über diese Predigtreihe, bin schon sehr gespannt. Und dann schreibt er mir, Elihu ist mein Held. So, das war so. Und dieser Satz oder das, was er mir da geschrieben hat, ging mir von Anfang an dieser Predigtreihe immer und immer und immer wieder durch den Kopf. Und ich wusste, ich muss eine Weile nach mich vorarbeiten, bis ich zu Elihu komme. Und ich fragte mich selbst, ist Elihu auch mein Held? Wird Elihu auch mein Held werden? Ist Elihu der Held? Ja? Diese Aussage war interessant, ähnlich wie diese Mahnung, wer ist der den Ratschluss Gottes verdunkelt ohne Erkenntnis, so ist dieser eine Satz von diesem lieben Bruder, Elihu ist mein Held, immer und immer wieder mir von meinem geistigen Auge da rumgeschwebt. Und ich habe mir immer wieder gefragt, wie positioniere ich mich zu Elihu? Also ist Elihu mein Held? Und tatsächlich ist es wirklich so, dass Elihu bei vielen, vielen Lesern des Buches Hiobs und den Auslegern dieses Buches wirklich nicht schlecht wegkommt. Ja, Elihu ist für viele so wirklich ein Held und für manche sogar ein Gottheld, ja, der dann im Gegensatz zu den drei Freunden endlich mal das Richtige sagt und endlich was Gutes sagt. Und wie gesagt, er kommt ziemlich gut weg im Vergleich zu den drei Freunden. Der Grund, oder es sind eigentlich mehrere Gründe, warum Elihu hier so eine hohe Stellung bei den Christen hat und bei den Lesern des Buches Hiobs, ist unter anderem in seinem Namen begründet. Sein Name, und auch da selbst sind die Übersetzungen nicht alle konform, also da gibt es verschiedene Übersetzungen seines Namens, aber in der Tendenz kann man diesen Namen Elihu übersetzen, Gott ist er oder Gott ist einer. Und so manche übersetzen sogar diesen Namen Elihu, mein Gott ist er. Also das Elihu bedeutet so, mein Gott ist er. Andere sogar übersetzen diesen Namen, Gott ist er, in dem Sinne von, er ist der Einzige, er ist der Unveränderliche. So dass Elihu bedeutet, Gott ist der, der sich nicht verändert. Er ist der einzige, ewige, unveränderliche, souveräne Gott. Und dieser, der einzige Gott ist er, ist mein Gott. Und das ist schon sehr hoch. Also da, wenn man Elihu als seinen Namen oder ihn mit dem Namen in Verbindung setzt, dann ist die Latte schon ziemlich hochgelegt. Also Elihu ist einer, der sagt, Gott ist meiner, mein Gott ist er. Mit dieser ganz starken Ausrichtung. Das macht natürlich auch an einem zweiten Punkt deutlich, seine Beliebtheit, nicht nur von seinem Namen her, sondern eben von seinen Reden und von dem alles, was er dann sagt und das uns geschrieben ist, dass er ganz stark eben für Gott kämpft. Er hat ganz großes Anliegen, er kämpft für die Gerechtigkeit Gottes. Er kämpft für seine Souveränität. Gott ist souverän, Gott ist gerecht und alle Menschen haben Unrecht. Und das klingt schon richtig gut, oder? So, und deswegen kommt er wirklich gut weg bei den Lesern und sagt, da ist einer, der tritt jetzt wirklich für die Gerechtigkeit Gottes ein und für seine Souveränität und erklärt nicht nur Hiob, du bist ungerecht, Gott ist gerecht, aber Gott ist eben souverän, er kann machen und tun, was er will und wie er es will. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, finde ich auch gut. Ich liebe die Souveränität Gottes. Und ich liebe auch seine Gerechtigkeit und auch diesen Fokus weg von den Menschen hin zu Gott in allen den Diskussionen. Von daher verstehe ich, dass viele darin auch eben Elihu als ihren Held sehen. Denn der setzt sich intensiv und extrem und sehr konsequent und energisch, setzt er sich für Gott ein. Der dritte Grund, den ich nennen möchte, und es gibt weit mehr, aber dabei belasse ich es, warum Elihu so gut wegkommt bei den Lesern, ist, weil am Ende des Buches Hiobs er kein Tadel von Gott bekommt. Als Gott sich offenbart und dann eben den Eliphas als Ersten, den Ältesten anspricht und ihn dann sagt, sie sollen zu Hiob gehen, er soll sie für sie opfern, dann werden nur die drei Freunde genannt und für sie soll Hiob opfern, aber für Elihu taucht er eben nicht auf. Und das schließen viele dann, oder schließen daraus, okay, Gott tadelt Elihu nicht, also muss er richtig Gutes gesagt haben. Also ist es nichts falsch, was er gesagt hat. Und darum nimmt man das als etwas Positives wahr. Unter anderem, neben vielleicht persönlichen Präferenzen, aber so, das sind so ein paar Punkte, warum Elihu hier wirklich gut davonkommt. Und aus diesem Grund wird gerade dieser Abschnitt, diese sechs Kapitel und vieles, was Elihu sagt, in vielen Bereichen, zum Beispiel der Seelsorge als als der Maßstab genommen. Also Elihu ist dann der Beispiel, wie man Seelsorge betreibt. Man studiert die Verse, man studiert die Kapitel und sagt, schaut mal, nicht wie die drei Freunde, ja, aber wie Elihu muss man es machen. Und da wird viel herausgearbeitet und aufgezeigt, was Elihu sagt, wie er sich gibt, was er tut. Und man sagt, das ist ein gutes Beispiel der Begleitung von Menschen, die leiden. So eine gute Seelsorgearbeit ist Elihu ein gutes Vorbild. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass Elihu, dass nicht Hiob ein Typus auf Christus ist, sondern Elihu. Sie halten von ihm wirklich so große Stücke für das, was er sagt und wie er sagt, dass sie sagen, eigentlich haben wir hier ein Vorbild auf Christus und das ist Elihu und nicht Hiob. So weit geht die Freundschaft oder die Akzeptanz von dem, was Elihu sagt. Und ich stellte mich die Frage, auch im Studium und in Vorbereitung, hält Elihu diesem Anspruch stand? Hält Elihu diesem Standpunkt stand? Und das ist so mein Thema meiner heutigen Predigt. Ist Elihu mein Held? Ist Elihu mein Held? Also hält er diesem Stand, ist das, was Elihu sagt, Weisheit mit rechter Erkenntnis? Wenn Gott am Ende der Reden sagt, wer verhüllt meinen Ratschluss ohne Erkenntnis, dann muss im Gegensatz die Frage gestellt werden, ist Elihu der nicht den Ratschluss verhüllt, hat er im Gegensatz den Ratschluss offenbart? Hat er die rechte Erkenntnis, die sowohl Hiob wie den drei Freunden fehlt? Ist er deswegen der Held, weil er eben die Erkenntnis hat? Hält seine Weisheit dem Prüfstand Gottes stand? kann seine Weisheit endlich Hiob die Antworten bringen, auf die er so lange gewartet hat und für die er so gekämpft hat und gerungen hat? Kriegt er endlich die Antwort durch Elihu? Ja oder nein? Das sind so die Frage, die sehr, sehr wichtig ist. Liebe Geschwister, es war gar nicht so leicht, beim Studium der 31 Kapitel richtig rauszuarbeiten und zu verstehen, warum die drei Freunde von Gott getadelt werden, oder? Vieles, was sie getan haben, hat so doch so gut geklungen. Vieles hat wirklich so auch mit Ehrfurcht und Gott gefällig geklungen. Und es war gar nicht so richtig, nicht so, also auf den ersten Blick, wenn man dann liest, denkt man, klar, Hiob Unrecht, natürlich die drei Freunde Recht. Und ich hoffe, dass die letzten Predigten darüber deutlich gemacht haben, wo lag ihr Missverständnis, warum ist Gottes Zorn gegen sie wirklich in Brand? Worin lag ihre Torheit? Was haben sie nicht erkannt? Was haben sie eben nicht verstanden? Obwohl sie so vieles Gutes gesagt haben. Nicht wenige, und das sage ich jetzt nicht abwertend, aber nicht wenige sagen, das Problem bei den drei Freunden war nicht das, was sie gesagt haben, sondern es war der Zeitpunkt und der Adressat. Also sie haben das, was sie gesagt haben, das war gut, was sie gesagt haben, aber sie haben es zu einem falschen Zeitpunkt und an eine falsche Person gerichtet. Hätten sie das jemand anderem zu einem anderen Zeitpunkt gesagt, wäre das alles gut, was sie gesagt hätten. Das Problem war also nicht der Inhalt ihrer Reden, sondern der Zeitpunkt und der Adressat. Aber ist es wirklich wahr? Schaut mal mit mir nochmal Kapitel 42 im Buch Hiob. Kapitel 42, Vers 7. Da heißt es: Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Teman. Das ist der Älteste. Also Gott wendet sich an den Ältesten dieser drei Freunde und sagt: Mein Zorn ist in Brand gegen dich und gegen deine beiden Freunde. So. Und dann heißt es: Denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Warum entbrennt der Zorn Gottes über die? Sagt Gott, mein Zorn ist in Brand über euch, weil ihr zu einem falschen Zeitpunkt zu einer falschen Person geredet habt? Sagt, mein Zorn ist über euch in Brand, weil ihr etwas Falsches über Hiob gesagt habt? Ist das der Grund für Gottes Zorn? Nein. Gott sagt, mein Zorn ist in Brand, weil ihr über mich nicht Wahres geredet habt. Interessant. Nein, erschreckend. Sie haben so viel Gutes über Gott gesagt in unseren Augen. Wir lesen das und denken, gut, gut, gut. Und Gott sagt, ihr habt nichts Wahres über mich gesagt. Das ist ein hartes Urteil. Da müssen wir unser Gottesbild vielleicht wirklich hinterfragen, wenn wir das alles für gut gefunden haben, was sie da gesagt haben. Aber hier ist das Zeugnis der Schrift absolut klar. Das Problem war nicht der falsche Zeitpunkt. Das Problem war auch nicht die falsche Person. Das Problem war ihr Gottesverständnis. Das, wie sie über Gott dachten, über Gottes Gerechtigkeit, wie Gott seine Gerechtigkeit aufrichtet und wie Gott in seiner Gerechtigkeit herrscht und regiert. Da hatten sie keine Erkenntnis und alles, was sie darüber gesagt haben, über die Gerechtigkeit Gottes, hat sich als falsch erwiesen, als nicht wahr erwiesen. Wenn es aber schon schwierig war, bei den drei Freunden das rauszuatmen und zu erkennen, dann sage ich, ist es weit schwieriger bei Elihu, wirklich zu prüfen und zu sagen, ist das richtig, was er sagt? Ist es Erkenntnis? Ist es Gottes Weisheit oder einfach eine weitere Weisheit der Menschen, über die Gott genauso sagt, keine Verdunklung meines Ratschlusses ohne Erkenntnis? Schwieriger und macht es das Ganze deswegen noch, weil wir am Ende, wie gesagt, nicht haben, da steht nicht da, und mein Zorn ist in Brand gegen euch, also drei Freunde, und gegen Elihu und nicht wie mein Knecht hier. Dann wäre es natürlich für uns an diesem Punkt ziemlich klar und wir könnten es ziemlich schnell durchgehen. Aber hier wird Elihu nicht erwähnt. Und wie gesagt, dann fragt man sich, warum tadelt Gott Elihu nicht? Hat er doch was Richtiges gesagt. Aber genauso ist auch interessant und macht es wiederum schwierig bei der Auslegung. Da heißt nicht, ihr habt nichts Wahres über mich geredet wie Elihu und Hiob. Also wenn Elihu die Wahrheit gesagt hätte, warum sagt Gott nicht, hört auf ihn, wenn das jetzt die Erkenntnis gewesen wäre. Im Gegenteil, wer wird nun gelobt? Hiob. Obwohl er in unseren Augen aber ziemlich schlecht abschneidet. So, da ist in diesem Ringen. Das macht es bei der Auslegung nicht so einfach, oder? Ihr versteht, was ich meine und warum mit so viel Furcht und Ehrfurcht und Zittern ich an diese Texte rangehe, um zu sagen, ich möchte jetzt nicht jemand loben, der vielleicht nicht zu loben ist, aber ich möchte auch niemand tadeln, der vielleicht nicht zu tadeln ist. So, was sagt die Schrift darüber? Wie gehen wir mit diesem Abschnitt der Schrift um, mit diesen 6 Kapiteln im Buch Hiob? Wie sollen wir seine Reden einordnen? Wie sollen wir seine Weisheit beurteilen? Können wir sie beurteilen? Können wir sie einordnen? Können wir sagen, das ist gut, was er sagt, oder können wir nicht das? Also gibt es einen Prüfstein, gibt es für uns eine Wahrheit, an denen wir das, was er sagt, anlegen und sagen, richtig oder falsch? Ist der Inhalt seiner Weisheit, seiner Gotteserkenntnis, ist es richtig oder ist es nicht richtig? Warum wurden die 3 Freunde und ihre Erkenntnis und ihre Wahrheit als Torheit befunden? Warum wurden sie von Gott verworfen und als nicht wahr bezeichnet? Was war der Grund? Die 3 Freunde waren nicht in der Lage, Hiob die Antwort darauf zu geben. Wie kann es sein, dass ein von Gott gerecht erklärter Mensch leiden muss? Für sie war die Gerechtigkeitsfrage absolut klar und einseitig. Und zwar, natürlich, der leidet aus einem Grund. Da ist Schuld da und da ist Sünde. Gott ist gerecht. Der Sündelohn ist der Tod. Wenn Hiob leidet, dann kann er von sich behaupten, so viel er will, er ist gerecht. Er kann nicht gerecht sein, weil Gott ist gerecht. Und wenn ein Mensch leidet, dann leidet er zu Recht. Das ist ihre Logik. Das ist ihre Erfahrung, das ist ihre Tradition und das ist ihre Religion. Das ist ihr Glaube, das ist ihr Verständnis. Wenn Mensch leidet, dann aus einem Grund, er muss Schuld und Sünde haben. Und das, was er erlebt, ist was? Gottes Gericht. Das ist Gottes Strafe. So, also leidest du, hast du eine Krankheit, hast du ein Problem in der Familie, Probleme mit den Kindern, wenn wir jetzt beim Thema des Muttertags bleiben, missraten die Kinder? Ah ja, dann ist Schuld da, okay? Dann ein Kind missrät vielleicht nicht. Da ist Segen da, da habe ich was Gutes getan. Da keine Fehler gemacht, da aber Fehler gemacht. Das ist ihr Verständnis. Also es liegt in der eigenen Sünde von Hiob, es liegt in seiner eigenen Schuld. Und sie waren so sehr darum bemüht, diese Schuld zu beweisen und konnten es aber nicht. Sie waren so sehr bemüht, am Ende haben sie alles genommen, was man sich vorstellen an Schuld und auf Hiob so geschmissen und gehofft, irgendein Dreck bleibt hängen. Und dann können sie sagen, aha, wir haben es doch gesagt. Aber letztendlich konnten sie nichts ihm nachweisen. Sie könnten seine Schuld und Sünde ihm nicht nachweisen. Aber hielten mit ihrer Überzeugung fest. Sie kannten den Ratschluss Gottes nicht. Sie verstanden den Ratschluss Gottes nicht. Sie konnten eben keine Antwort darauf geben, warum ein sündloser Gerechter leiden muss. Sie verstanden, welche Erkenntnis fehlte ihnen. Welches Verständnis fehlte ihnen? Sie begriffen nicht, dass einer ohne Sünden die Sünden auf sich nehmen, einer ohne Sünden, der Gerechte, die Sünden der Ungerechten auf sich nehmen wird und damit Gottes Gerechtigkeit aufrichten wird. Diese Erkenntnis, dieses Verständnis war ihnen absolut fremd. Sie verstanden nicht, wie kann ein gerechter Gott einen Sündlosen richten und einen Ungerechten freisprechen. Diese Gerechtigkeitsfrage konnten sie nicht klären. Die konnten sie nicht, warum, weil sie sie nicht verstanden haben. Und liebe Geschwister, jetzt gehen wir zu Elihu und meine Frage, die ich mich selbst gestellt habe, als ich diese 6 Verse, Kapitel studiert habe, konnte Elihu das beantworten? Hat er die richtige Erkenntnis? Konnte er Hiob diese Antwort geben? Hat er diese Weisheit gehabt, sodass wir sagen können, er ist unser Held? vielleicht sogar unser Vorbild auf Christus, weil er diese Wahrheit, dieses tiefes Verständnis hatte. Versteht ihr, und um diese Frage, und in 31 Kapiteln lang ging es immer um diese Frage, wieso Hiob ringt und sagt, wie kann es sein? Und die drei Freunde versuchen es. Und wir können keinen anderen Prüfstein und Messstein jetzt nehmen und an Elihu anlegen. Wir können jetzt nicht den Prüfstein nehmen, ist Elihu ein guter Seelsorger? Gibt er uns gute Tipps? Hilft es mir in meinem Alltag? Das ist nicht der Prüfstein. Der Prüfstein ist, gibt er diese Erkenntnis, die auf diese eine Frage eine Antwort gibt? Das ist den Prüfstein, den wir auch hier anlegen und somit sein Reden untersuchen müssen. Liebe Geschwister, entscheidend ist nicht, was Elihu alles sagte. Entscheidend ist nicht, ob Elihu so viel gute Dinge sagt. Und glaub mir, er hat vieles Gutes gesagt. Das Entscheidende ist nicht, was Elihu sagte, sondern was Elihu nicht sagte. Und ich möchte an diesem Punkt, liebe Geschwister, kurz innehalten und euch auf etwas aufmerksam machen, etwas sensibilisieren. Gerade in der Zeit, in der so eine Fülle an Informationen und Lehren und Möglichkeiten da sind. Du kannst sonntags, wenn du nicht hier bist, sondern da dich eingeschaltet hast, in einem Augenblick an wie vielen Orten der Welt im Gottesdienst teilnehmen und wie viele Predigten und Bibelarbeiten hören. Die Breite ist groß. Und für die Kinder Gottes ist es oft schwierig zu unterscheiden. Und sie kommen zu mir und dann fragen, ja, ist das richtig? Hörst du dir bitte mal das an oder hören wir bitte mal das an? Oder was sagst du dazu? Lies mir mal das. Und da muss man sich anhören und sagen, gut oder nicht gut? Ja. Das Prüfen, ob etwas Gutes oder nicht Gutes, ist nicht in erster Linie dann, sagen Sie etwas Gutes oder sagen Sie nichts Gutes. Sondern es ist nicht unbedingt das, was sie sagen, sondern wir müssen genau darauf hinhören, und das klingt etwas komisch, was sie nicht sagen. Viele Lehrer, viele Propheten stehen auf und sie sagen wirklich viele, viele gute Dinge. Und Menschen lieben das. Warum? Darf ich mal so sagen? Weil es so praktisch ist. Weil es ihnen hilft, den Alltag zu bewältigen, weil es ihnen hilft, den Menschen zu helfen, weil es ihnen hilft, Seelsorge zu betreiben, weil es ihnen hilft, Menschen zu begleiten oder weil es ihnen selbst hilft, mit Leiden und Schwierigkeiten umzugehen. Es sind so viele gute, praktische, interessante, hilfreiche Dinge, Tipps. Und man hört sich an und sagt, das klingt doch gut. Ja, es klingt gut. Aber das Entscheidende ist nicht, was sie Gutes sagen und es gut klingt, sondern das Entscheidende ist, dann sagen sie das eigentlich oder sagen sie es nicht. Verschweigen sie die wahre Erkenntnis Gottes. Reden sie über die entscheidende Frage. Wir verstehen, was die entscheidende Frage ist, oder? Nochmal, ich möchte das wirklich betonen. Wir können viele gute Predigten hören und nach Hause gehen und sagen, das war heute so hilfreich für mich. Das hilft mir, Dinge einzuordnen, meine Kinder und was auch immer. Meine Arbeitsstelle, die Weltsituation. Aber wenn in dieser Predigt nichts über das Evangelium von Jesus Christus gesagt ist, dann fehlt das Entscheidende. Dann ist es egal, wie gut es ist und wie gut es klingt und sogar wie gut es hilft. Liebe Geschwister, das Entscheidende ist nämlich nicht, ob ich etwas höre, was mir heute hilft. Das Entscheidende ist, ob ich etwas höre, was mir die Ewigkeit garantiert. Es kann vieles gut für heute klingen, aber wenn es drauf ankommt, wird es nicht halten, wird es nicht Leben retten. Ich muss immer wieder an Noah denken, einen Prediger der Gerechtigkeit. Als er die Arche baute und durch die Menschen predigte, über einen Tag, an dem Gott die Welt richtet. Und wer nicht glaubt, dass Gott die Welt richtet und in diese Arche hineingeht und dort Schutz findet und von Gott bewahrt wird, er wird sterben. Und als sie das sahen und hörten, sie belächelten ihn und sagten, was bringt es mir heute? Kein Wasser, kein Regen, kein Meer, das ist so naiv. Das ist so abgehoben, das ist so theoretisch, das ist irgendwas. Das hat ihnen in ihrem Alltag nichts gebracht. Das hat ihnen nichts gebracht. Zu glauben, dass diese Arche Menschen rettet, hat in ihrem Alltag, in ihren Kämpfen, hat nichts gebracht. Aber es hat dann was gebracht, als wirklich der Tag kam. Und dann merken sie, oh, ich dachte, das sind meine Probleme. Das ist mein Problem. Da waren alle Probleme nichts und nichtig. Das Entscheidende war, war man in der Arche oder war man nicht in der Arche? War man in Gott gerecht oder nicht gerecht? Man kann vieles Gutes sagen. Und glaub mir, Elihu hat vieles Gutes gesagt. Und der Prüfstein ist nicht. Hat er viele gute Tipps gegeben? Und vieles Gutes auch über Gott gesagt? Hat er das Richtige gesagt? Hat er die Erkenntnis, die den drei Freunden fehlte? Hat er sie, ja oder nein? Das ist unser Prüfstein. Und an dem müssen wir in dieser Weise es lesen. Kann er sie richtig beantworten? Hat er die Gerechtigkeit Gottes und wie Gott seine Gerechtigkeit offenbart, wie Gott seine Gerechtigkeit erklärt, wie Gott seine Gerechtigkeit präsentiert, kann er das dem Hiob sagen oder nein? Bevor ich mit euch das anschaue, das ist eine Einleitung zu den Reden Elihus als Wertschätzung für die Mütter, damit es heute nicht zu lang wird. Ja. Ich möchte persönlich dich fragen, kannst du eine Antwort darauf geben? Kannst du sagen, wie offenbart Gott seine Gerechtigkeit? Kannst du, wenn Menschen sagen, das ist aber ungerecht, über Leid, über sonst, kannst du die Gerechtigkeit erklären? Kannst du erklären, wie Gott im Angesicht der Sünde trotzdem gerecht bleiben kann? So, ist es uns klar? Ich bin mir sicher, dass es uns klar ist. Hoffe ich sehr. Ich will euch nun daran kurz erinnern und euch wieder ein paar sehr bekannte, aber herrliche Bibelstellen erinnern, das uns als Grundlage nochmal dienen soll. An diesen Dingen werden wir das Reden Elihu prüfen. Geht mit mir in den Römerbrief. Wohin soll ich sonst gehen, wenn ich über die Gerechtigkeit Gottes sprechen muss? Ich kann nicht anders, als den Römerbrief wieder aufzuschlagen. Wenn das für die großen Männer gut war, dann kann es für mich kleinen Mann nur super sein. Römer Kapitel 1. Lass mich 1, 2, 3 Bibelstellen vorlesen. Da ich schon viel Vorwissen euch aneignen kann, werde ich nicht viel dazu sagen müssen. Aber ich fange so an. Mit Römer Kapitel 1, Vers 1 heißt: Paulus, Knecht Jesu Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seinen Propheten in den Heiligen Schriften verheißen hat. Okay? Paulus definiert seinen Auftrag. Er wird das Evangelium von wem? Gottes. Wer hat ihm das Evangelium gegeben? Gott. Nicht sein Evangelium. Es ist das Evangelium, das Gott verkündigt. Gott hat ihn beauftragt, dass er dieses Evangelium verkündigt. Aber dieses Evangelium hat Paulus sich das ausgedacht. Schaut mal, heißt es, dass er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat. Das heißt, dieses Evangelium, das er gleich predigen wird, das ist schon bekannt, weil Gott es durch die Propheten die Schriften verheißen hat. Von welchen Schriften reden wir? Das sind wir im Alten Testament. Unter anderem das Buch Hiob. Jetzt geht man mir zu den zwei Schlüsselversen für Luther zum Beispiel. Ja, seine Bekehrungsverse. In Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, also das Evangelium, das er beauftragt war zu predigen. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Gut bekannte Worte, oder? Warum schämt er sich nicht? Denn Gottes Gerechtigkeit wird offenbart aus Glauben zu Glauben. Paulus sagt, das Evangelium, das er verkündigt, die Botschaft, die verkündigt, das sogar im Alten Testament verkündigt wurde. Es ging um Gottes Gerechtigkeit. Nach dieser Frage suchen die Freunde. Nach dieser Frage, diese Frage meint Elihu beantworten zu können. Wie wird Gottes Gerechtigkeit offenbart? Wie wird Gottes Gerechtigkeit erklärt? Das ist offenbaren, nicht verschleiern, nicht verhüllen. Offenbart, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie offenbart Gott die Gerechtigkeit? Das hat was mit Glauben zu tun und nicht mit Werken. Das ist nicht die Frage von dem, was hat Hiob getan, nicht getan. Es ist die Frage, was er geglaubt oder nicht geglaubt hat. Darin wird erklärt Gott seine Gerechtigkeit. Jetzt präzisiert Paulus das etwas mehr und erklärt, was wird geglaubt. Was muss man glauben, damit die Gerechtigkeit Gottes wieder oder bestätigt, erklärt, offenbart und verstanden werden kann. Römer 3, Abvers 21, der Höhepunkt vom Römerbrief. Auch hier nur ein paar Gedanken. Jetzt aber ist ohne Gesetz, das heißt ohne Werke, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Es geht darum, wie kann Gott gerecht handeln im Angesicht von Schuld, Sünde und den Folgen des Leidens, ja, und des Leidens. Und Paulus sagt, Gottes Gerechtigkeit wird offenbart nicht durchs Gesetz, aber es wird uns erklärt, bezeugt, bestätigt durchs Gesetz und die Propheten. Und dann Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. Gottes Gerechtigkeit begreifen wir nur in Jesus Christus. Wenn wir an ihn glauben, dann verstehen wir, wie Gott Menschen gerecht spricht oder wie Gott in Gerechtigkeit herrscht. Es ist immer die Frage nach der Gerechtigkeit. Ist Gott gerecht, ja oder nein? Dann erklärt er uns, was bedeutet an Jesus zu glauben, Vers 22 weiter, für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Also, wenn wir über die Gerechtigkeit Gottes nachdenken und wenn wir sie offenbaren wollen und nicht verhüllen, müssen wir begreifen, wie offenbart Gottes Gerechtigkeit, und die Bibel sagt, das hat was mit Glauben zu tun. Und das hat was mit Jesus Christus zu tun. Und das hat was mit Gnade zu tun. Haben die drei Freunde über Jesus geredet? Über Gnade geredet? Über Glauben geredet? Nee, du fragst dich nur, ja, woher sollten sie es wissen? Abraham wusste es übrigens. Er wusste es. Zeitgenosse. Worauf kommt es an? Gott muss es offenbaren. Wenn Gott es nicht offenbart, dann bleibt es ein Geheimnis. Aber wenn Gott es offenbart, und er offenbart das, Paulus sagt, jetzt wird es offenbart. Und jetzt lest mir mit mir noch Vers 25 und 26. So gut. Ihn, das ist Jesus Christus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Gott hat Jesus hingestellt und das, was er mit ihm getan hat, hat er aus dem Grund getan, damit wir an Jesus seine Gerechtigkeit erkennen. Damit wir das Prinzip der Gerechtigkeit Gottes verstehen. Dass wir können Gottes Gerechtigkeit nicht begreifen, wenn wir nicht uns Jesus anschauen, wenn wir nicht an Jesus glauben, wenn wir Jesus nicht verstehen, können wir Gottes Gerechtigkeit nicht verstehen. Vers 26. Man weiß seine Gerechtigkeit wegen des Dahingehenlassens der vorherigen geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist ein Schlüsselsatz. Nochmal, dass er gerecht sei. Gott ist gerecht. Dafür kämpften die drei Freunde und konnten Hiob nicht überzeugen. Dafür kämpft Elihu, Gott ist gerecht. Aber diese Antwort, das Verständnis, die Gerechtigkeit ist nur, Gott ist gerecht und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Ich hoffe, ihr könnt mit mir hier diesen Schritt gehen und der ist wichtig für uns. Wir müssen uns fragen, kriegen wir diese Antwort bei Elihu? Er kann vieles Gutes sagen, aber wenn er diese Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus Hiob nicht gibt, hat er auch nicht offenbart. Hat er auch nicht offenbart. Natürlich müssen wir uns dann fragen, ist es gut, nicht gut? Warum wird er nicht getadelt und warum wird er aber auch nicht gelobt? Im Laufe der Predigtreihe werde ich versuchen, euch die Antwort dazu zu geben. Liebe Geschwister, darf ich euch einen kleinen Test unterziehen? Nicht aus Vorwurf, nicht um euch zu blamieren oder zu beschämen, sondern euch zu motivieren. Was weiß jemand, was in 2. Korinther 5, Vers 21 steht? Das ist natürlich fies, gell? Ja, da sind wir. Das ist aber ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Aber du bist im richtigen Kapitel, auf der richtigen Seite, im richtigen Buch. So, was steht in 2. Korinther 5, Vers 21? Ich sage das nochmal, nicht euch zu beschämen. Wenn ihr euch ein Bibelvers auswendig lernen wollt, dann bitte diesen. Den Lieblingsvers kennen wir, oder? Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit wir alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Das ist Kindergarten. Jetzt wird aber der zweite Vers, oder dieser Vers, den ich euch wirklich ans Herz lege, lernt ihn bitte genauso auswendig, weil er erklärt uns, was bedeutet, an ihn zu glauben und nicht verloren zu gehen. Dann heißt es, den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und jetzt warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Bitte lernt das auswendig und hoffe, das rutscht in euer Herz hinein. Das ist die Antwort, auf die drei Freunde danach suchten und Elihu auch meint zu beantworten und hofft zu beantworten. Und wir müssen schauen, kann es beantworten? Warum wird der, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht? Es ist für uns, nicht weil er Schuld hat, nicht weil er wirklich Sünde hatte, nicht weil er ungerecht war, nein, weil Gott unsere Schuld auf ihn legte, damit wir gerecht würden. Das ist die Antwort. Darum geht es. Das ist das Evangelium. Und nochmal, das ist der Prüfstein. Und das ist der Eckstein. Und für die einen wird es ein kostbarer Stein und für die anderen ein Stein des Anstoßes. Sie werden es nicht verstehen, die werden drüber stolpern und sagen, das konnten sie nicht verstehen, das konnten sie nicht glauben, das ist nicht die Antwort. Nein, nun das ist die Antwort. Und dieses Buch trägt dazu bei, dass wir ebenfalls nach dieser Antwort suchen und in Jesus Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, auch sie finden. Hatte Elihu also diese Antwort? Konnte er diese Frage der Gerechtigkeit, wie Gott Gerechtigkeit aufrichtet, konnte er diese Frage beantworten, ja oder nein? Kannte er den Ratschluss Gottes? Habt ihr den Wortlaut noch aus Apostelgeschichte Kapitel 2, als Petrus das Leiden und Sterben Jesu erklärt, dass er sagt, den Gott nach seinem Ratschluss dahingab. Ihr habt ihn zwar getötet, aber den hat Gott nach seinem Ratschluss dahingegeben und auferweckt. Das ist der Ratschluss Gottes, den man nicht verdunkeln darf. Darum geht's. Kannte Elihu diesen Ratschluss Gottes oder kannte er ihn nicht? Es gibt keinen anderen Maßstab als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist, liebe Geschwister, es mag banal klingen, das ist eure Antwort auf all eure Fragen. Das ist die einzige Antwort, das ist die einzige wahre Antwort, es ist Jesus Christus. Mögen die Weisen, mögen die Gelehrten dieser Welt vieles, so religiös sie sein mögen, so gottesfürchtig sie sich auch geben mögen, mögen sie so vieles Gutes sagen, so Hilfreiches sagen, mögen sie so Intelligentes sagen, wenn sie Christus nicht verkündigen, wenn die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus nicht proklamieren, wie gehen wir mit dieser Weisheit um? Wir verwerfen sie. Ich möchte mit einem letzten Wort aus dem Neuen Testament und dann gehe ich gleich zu Hiob mit euch noch ein paar Minuten. Kolosserbrief. Geht mit mir ganz kurz nochmal in den Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 2. Ich möchte euch mit den Worten des Apostel Paulus, der so für die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus gekämpft hatte und sie verkündigt hatte, ein mahnendes Wort an uns richten. An mich genauso. Das ist wirklich ein wichtiges Wort. Lest mit mir Kapitel 2, Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie, oder leeren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Das ist ein mahnendes Wort. Seht zu, bei all dem Intelligenten, was die Menschen sagen, bei all dem Philosophischen, das sie präsentieren, bei all den, nach den Elementen der Welt, nach all den Prinzipien der Welt, was hilft und nicht hilft, was förderlich, nicht förderlich ist. Wisst ihr, wie viel heute psychologisches Evangelium kursiert? Da wird menschliche Psychologie verkündigt, verpackt in ein religiöses Kleid. Und Menschen denken, ja, das ist christlich, aber letztendlich geht es darum, glaub an dich, sei stark, du schaffst es, ich habe es auch geschafft, dann schaffst du auch, träume groß. Wirklich, mach dir Ziele, sei diszipliniert, geh folgende Schritte. Menschliche Weisheit, aber nicht christusgemäß. Warum Vers 9? Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, wenn du Gott verstehen, erleben und haben willst. Und zwar in aller Fülle. Wer will das nicht? Ich will. Dann sagt Paulus, du bekommst die Gottesfülle, all seine Erkenntnis, all das Verständnis, wer Gott ist, kriegst du nur in Christus Jesus. Wenn du also die Fragen der Welt, wenn du die Fragen deines Leidens, deines Alltags, deines Berufs, deiner Persönlichkeit, was auch immer, wenn du nach Fragen hast, nach deinem Leiden und darin suchst und das nicht und nicht zu Jesus gehst, wirst du keine Antwort finden, die dich zu Gott führt. Und dann sagt Gott, Worte ohne Erkenntnis. Wer verdunkelt meinen Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Ich beginne wieder da, wo ich angefangen habe. Dieser Satz klingt immer noch im Ohr nach. Elihu ist mein Held. Nochmal, ich liebe diesen Bruder und ich verstehe ihn. Als ich dann Elihu durchgearbeitet habe, habe ich gedacht, hey, das ist wie ein Spiegel. Ich könnte Elihu sein. Ich kann mich in vielen Dingen mit Elihu identifizieren, wirklich. Ich habe dabei auch an Petrus gedacht, der so voller Eifer für den Herrn, er war davon überzeugt, ich sterbe für Jesus. Und er hatte keine Ahnung, was ihm noch alles fehlte an Erkenntnis Christi. Ich denke an das jüdische Volk, das Paulus in Römer Kapitel 10 sagt, sie haben Eifer für Gott, sie kriegen von mir eine Note 1, aber Mangel an Erkenntnis. Hier haben wir einen Mann, der wirklich, wirklich großen Eifer für Gott hat. Er brennt dafür, so dass er sagt, ich platze. Ich bin wie ein Schlauch gefüllt mit jungen Wein, der gärt und gärt, hey, wenn ihr nicht mehr ein Ventil aufmacht, ich platze. So viel in ihm hat sich angestaut und er würde gern alles sagen. Ich kann mich erinnern, als ich stand unter der Dusche, das sollte ich nicht sagen, aber wo es war, egal. Es gab so einen Moment, da habe ich gesagt, es müsste nur irgendjemand kommen zu mir sagen, ihn gibt's nicht, ich hau ihn um. Ich fühlte mich in so sicher und so fest und so gewiss in allem, was ich über Gott und Jesus kannte. Und ich dachte, es kommt nur einer und sagt, das ist nicht wahr. Bam. Und dann denke ich, ich bin Elihu. Genau wie Petrus, genau wie das Volk, das jüdische Volk. Voller Eifer. Voller Eifer. Wir können voller Eifer für Gott sein, uns in dem Eifer aufreiben und Konsequenzen auf uns nehmen, Verzicht üben und uns selbst geiseln, was auch immer. Aber wenn die rechte Erkenntnis fehlt, ist das alles nutzlos. Wenn wir eins heute mitnehmen, dann ist das die Botschaft. Elihu ist nicht mehr mein Freund, Held. Freund, ja. Freund, ja, weil ich sage, hey, Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Aber Held, ich habe meine Zweifel. Ich habe meine Zweifel, ob er mein Held ist. Er selbst hält sich aber für einen Helden. Und das zeige ich euch noch kurz. Er hält sich wirklich für einen Helden. Er dachte, er ist der Held. So, er dachte nicht nur, dass er selbst der Held ist, sondern er dachte sogar, er ist der Held vor Gott. Geht mal mit mir jetzt in Hiob Kapitel 32. Als Elihu anfängt zu reden, wie gesagt, er taucht aus dem Nichts hier auf und verschwindet genauso. Er taucht auf und wenn man anfängt, seine Rede zu lesen und wie er auch eingeführt wird, dann klingt es wirklich sehr gut. Es klingt sogar sehr demütig. Es klingt sogar so, dass er sich zurückhält. Darf ich euch die ersten Verse mal vorlesen, ab Vers 1. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Das war für sie zu viel. Sie konnten Hiob nicht überzeugen, dass er ein Sünder war, sondern er hielt sich immer noch als gerecht. Und als die gemerkt haben, sie können ihn davon nicht überzeugen, ihre Weisheit hat hier ein Ende, sie können ihm die Fragen nicht beantworten, verstummen sie. Die alte Weisheit hat aufgehört zu reden, sie hat keine Antworten mehr. So, was passiert dann? Wenn die alte Weisheit aufhört, was kommt dann? Eine neue Weisheit, eine junge Weisheit. Und hier haben wir sie, jetzt tritt eine junge Weisheit, im Gegensatz zu den Alten. Die Alten haben versagt, die haben keine Erkenntnis. Jetzt kommt die junge Weisheit und sagt, ich sag euch aber. Habe ich mich in meinen frühen 20ern, da musste ich daran denken, als ich dann als junger Bruder in den Gemeinderat kam und den Alten sagen wollte, so machen wir mit der Gemeinde nicht. Das ist alles falsch, was sie bis jetzt gemacht hat. Ich sag euch, wie Gemeinde gebaut wird. Ja? So, voller Eifer für Gott natürlich, voller Eifer für ihn, für seine Souveränität. Dafür kämpfte ich schon, bevor ich Jesus richtig verstanden habe. Voller Eifer. Und so kommt einer und Elihu und er merkt, die alte Weisheit hat keine Worte mehr. Und was passiert? Da entbrannte Vers 2 der Zorn Elihus. Und jetzt taucht viermal der Zorn auf. Ich, der Zorn Willi. Zorn, 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 Zorn. Endlich taucht mein Name hier auf, aber nicht positiv. Dann heißt es, da entbrannte der Zorn Elihus, der Sohn des Barachels, des Busitters, aus der Sippe Ram. Gegen Hiob entbrannte sein Zorn, wird wiederholt. Warum? Weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. Er wird richtig sauer auf Hiob. Warum? Weil er sagt, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. Andersrum bedeutet es Folgendes. Wenn für Elihu klang das, was Hiob sagte, so. Wenn Elihu sagt, er ist im Recht, Entschuldigung, wenn Hiob sagt, er ist im Recht, dann bedeutet es für Elihu automatisch, Gott ist im Unrecht. Und er sagt, das geht gar nicht. Du kannst nicht Recht haben und Gott auch Recht haben. Das geht nicht. Entweder bist du ein Sünder oder bist gerecht. Und wenn Gott einen Gerechten wie einen Sünder behandelt, Gott ist gerecht. Also für ihn ist diese Aussage Hiobs, er ist gerecht, das kommt nicht mit der Gerechtigkeit Gottes. Es kann nicht harmonieren, versteht ihr das? Er empfindet diese Aussage als ungerecht, das heißt, wir können es anders formulieren. Der Zorn Elihus entbrennt deswegen über Hiob, weil er sich für seine Gerechtigkeit mehr einsetzte als für Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, dir liegt deine Gerechtigkeit mehr am Herzen, als dass du für Gott kämpfst und seine Gerechtigkeit hochmachst. Du sagst die ganze Zeit, ich bin gerecht, ich bin gerecht, ich bin gerecht. Wieso sagst du nicht, Gott ist gerecht? So, das ist für Elihu, das hat er gehört. Hiob kämpft nicht für die Gerechtigkeit Gottes. Dass Hiob aber diese Frage gestellt hat, wie kann Gott gerecht sein, wenn er einen Sündlosen richtet? Hiob sucht nach dieser Antwort. Und für Elihu ist das ist gotteslästerlich, was Hiob hier macht. Dann geht es aber weiter. Dann heißt es, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete und gegen seine drei Freunde entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort gefunden haben gefunden und Hiob für schuldig erklärt hatten. So, er ist nicht nur auf Hiob sauer, sondern auf seine drei Freunde sauer. Und jetzt müssen wir schauen, ganz genau schauen, warum ist er hier sauer? Warum ist er auf die drei Freunde sauer? Weil die so falsch lagen, weil sie Hiob für ungerecht, für schuldig erklärt haben, ist Elihu sauer. Ihr könnt doch Hiob nicht für schuldig erklären, wenn ihr keine Anklage gefunden habt. Das wäre aber gut, oder? Das wäre doch edel. Wenn Elihu sagen würde, ihr könnt ihn nicht anklagen und sagen, er ist schuldig und darauf keine Antwort finden. Da gäbe es jetzt nichts auszusetzen. Er ist sauer auf die Freunde, nicht, weil sie Hiob angeklagt haben. Er ist sauer, weil in ihrer Weisheit keine Antwort auf seine Schuld. Er sagt, wie kann es sein, dass ihr alten Männer, dass ihr Hiob nicht überführen könnt? Wie kann es sein, dass ihr keine Antwort haben könnt? Warum regt es ihn so auf? Wiederum, wenn sie Hiob verurteilen und sagen, er ist schuldig, übrigens nach seinem Verständnis auch, aber nicht sagen können, warum er schuldig ist, wie steht denn Gott da? Als ungerecht, oder? Wenn ihr Hiob verklagt und anklagt und schuldig spricht, aber nicht beweisen könnt seine Sünde, dann wie kommt das dann rüber? Gott ist ungerecht und er straft Hiob, obwohl wir nicht wissen für was. Ihm geht es um was bei all dem? Weniger um Hiob. Ihm geht es auch weniger um die drei Freunde, die Alten. Ihm geht es allein, Gott muss als gerecht dastehen, egal was wir tun und sagen. Eigentlich nicht schlecht, oder? Liebe Geschwister, das ist der Punkt, wo ich sage, darum finden wir das ja so gut und viele finden Elihu so gut, weil er sich so stark für die Gerechtigkeit Gottes einsetzt. Aber der Punkt ist, er setzt sich für die Gerechtigkeit Gottes ein, aber kann darauf keine Antwort geben. Es reicht nicht zu sagen, Gott ist gerecht, wir müssen diese Gerechtigkeit erklären und wir können sie nur erklären in Jesus Christus. Nur da ist die rechte Gotteserkenntnis deiner Gerechtigkeit. Anders nicht. Elihu hat seinen Ansatz. Lass mich kurz euch zeigen, dass er sehr demütig anfängt und ich glaube auch ein Grund, warum viele ihn auch mögen, weil die denken, guck mal, der junge Kerle, ich weiß nicht, ob ich so demütig war oder bin. Schaut mal, es beginnt so, Vers 4. Elihu aber hatte sich Hiob gegenüber zurückgehalten mit Reden. Nicht schlecht, gell? Er konnte seinen Mund erstmal halten, weil jene die Älteren an Jahren waren als er. Also er sagt, okay, die sind älter, ich bin jünger, also ich schweige. Eine gute Haltung. Könnten wir auf der Seite der Demut. Also können wir sagen, Seelsorge oder Umgang mit Ältesten wie ihr Jungen? Bleibt mal auf dem Boden. Erstmal hören, dann nochmal hören, nochmal hören. Und wenn die Alten schweigen, dann reden. Guter Tipp. Können wir alles daran ableiten und wirklich toll Ältestenschulung machen. Aber es geht nicht darum. Vers 5. Und als Elihu sah, dass keine Antwort mehr in den Mund der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Hey, ihr seid nicht in der Lage, Hiob zu überführen. Und Elihu, der Sohn des Barachel, des Busiter, hob an und sagte, ich bin der Jüngste an Jahren und ihr seid Greise, auch ein schönes Kompliment, gell? Darum hatte ich Angst und fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkündigen. Ich sagte mir, mag erst das Alter reden, soll die Menge an Jahren Weisheit erkennen lassen. Das beginnt sehr, sehr vorbildhaft. Er sagt, ich habe mich zurückgehalten, ich habe noch nichts gesagt. Ich habe gesagt, okay, die Alten wissen mehr wie ich. Die haben mehr Verständnis wie ich. Sollen sie reden? Sollen sie Hiob sagen, wie es ist? Aber dann merkt er, die Alten schwätzen und schwätzen und schwätzen und da kommt nichts raus und dann schweigen sie. Und dann passiert Vers 8. Jedoch, es ist der Geist in den Menschen, der den Alten, in dem Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Nicht nur die Betagten sind die Weisen, noch verstehen stets die Alten, was recht ist. Darum sage ich, hört mir zu, auch ich will meine Weisheit verkündigen. Bildet euch nichts ein, ihr Alten. Ja, die Jungen wissen auch was. Jetzt, ihr habt nichts mehr zu sagen, ich habe was zu sagen. Und obwohl es sehr demütig anfängt, mit respektvoll gegenüber dem Umgang mit Alten. Jetzt steigert er sich von Rede zu Rede und von einem demütigen jungen Mann auf den ersten Blick, da erwächst einer, der seine Weisheit bis in den Himmel setzt. Ich zeige euch nur an ein, zwei Stellen und dann ist Schluss für heute. Ich habe eigentlich gesagt, ich soll nicht immer so sagen, Schluss für heute. Dadurch merkte ich, überziehe ich und so. Viele Geschwister haben mich ermahnt, das nicht zu sagen. Das ist Fleisch. Schaut mal, jetzt, was jetzt kommt ist, er sagt, und auch ich will mein Wissen verkündigen. Ich will mein Wissen euch sagen. Und immer wieder wird er sagen, und in der nächsten Predigt gehen wir das Detail durch, er sagt, hört mir zu, hört mir zu. Zwar sagt er in Vers 21, für keinen werde ich Partei ergreifen und keinen Menschen werde ich schmeicheln. Guter Tipp, wenn du dann in so einer Situation bist, stell dich auf keine Seite. Aber ganz ehrlich, Elihu hat einen hohen Anspruch und die Frage ist, wird er dem gerecht nochmal? Ich werde euch zeigen, dass Elihu den Freunden ungefähr 4, 5, 6 Verse sagt. Dem Hiob aber kapitelweise sich zuwendet. Wenn er sagt, ich ergreife keine Partei, dann stimmt allein das Verhältnis nicht. Er sagt, ich bin zornig auf alle, aber wer kriegt's ab? Hiob. Und dann Vers 33, Kapitel 33. Du aber, Hiob, höre doch mein Reden und meine Worte nimm zu Ohren. Sieh doch, ich habe meinen Mund aufgetan, meine Zunge redet in meinem Gaumen. Geradheit meines Herzens, das sind meine Worte und lauter kündigten meine Lippen Erkenntnis. Das ist kein liegt in Anspruch. Hör mir zu, meine Worte, meine Zunge, ich höre mir zu, du musst mir zuhören. Und übrigens, lauter bin ich. Nicht schlecht, oder? Der ist sehr, 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 sehr von sich überzeugt. Und dann Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen hat belebt mich. Also, weißt du was? Ich sage das, was Gott mir sagt. Kennt ihr solche? Gott hat mir gezeigt. Wer bin ich dann? Ich sage, nee, das ist nicht wahr, oder? Was können wir dann erwidern, wenn einer gesagt, es ist Gott, der es mir sagt? Dann stehst du da. Jetzt kannst du noch prüfen, ist es von Gott oder nicht. Dann sagt er Vers 6, siehe, ich bin vor Gott so viel wie du. Vom Lehm nur abgekniffen bin auch ich. Jetzt kann man das aus zwei Perspektiven sehen. Die eine ist, er sagt, Hiob, weißt du was? Ich bin genauso wie du, ich bin nicht über dir. Die Seelsorge wird hier sagen, das ist auf Augenhöhe miteinander reden. Das ist wie bei den Kindern. Du gehst nicht und sagst, warum hast du das getan? Du musst auf die Knie gehen oder in die Hocke und sagen, warum hast du das getan? Du musst dich nicht vor mir fürchten. Ich bin nicht so über dir von oben und sage, das ist nicht gut. Auf Augenhöhe mit Kindern gehen, gell? Haben wir es so gelernt oder eben nicht? Wenn nicht, dann schade. Ja. Das kann man so lesen. Das ist ein guter Tipp für Seelsorge. Begib dich auf die Augenhöhe mit dem Leidenden. Ich verstehe dich, ich bin auch ein Mensch, habe auch meine Probleme. Aber ich kann das auch anders lesen. Und zwar wie? Hiob glaubt nicht, du bist da oben und ich bin da unten. Ich bin genauso wie du. Du bist nicht der Alte an Weisheit, ich bin ein Junge. Aber wir haben die gleichen Augenhöhe. Das ist nicht, komm nach unten, das ist, der Elihu geht nach oben und sagt auf den Stuhl, Hiob, ich sag dir, hör mir zu, Hiob. Ich schließe so ab. Wie steigert sich das? Geht mit mir Kapitel 36. Vers 2, folgende. Hab ein wenig Geduld, auch ihr mit mir, und ich will es dir kündigen. Denn mehr noch habe ich für Gott zu sagen. Also ich habe für Gott zu reden. Noch mehr. Das war noch nicht alles. Ich will mein Wissen von weit holen. Also, ich gehe mal in meine Erkenntnisstube, in mein Reservoir. Ich kann viel mehr noch sagen, als was ich dir gesagt habe. Und jetzt schaut mal. Und mein Schöpfer Gerechtigkeit geben. Dafür kämpft er. Und jetzt. Ja, wahrlich, meine Worte sind keine Lüge. Ein Mann mit vollkommenem Wissen steht vor dir. Das ist eine Latte. Er behauptet, ich kämpfe für die Gerechtigkeit Gottes und mein Wissen ist vollkommen. Puh. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die sich für mich beim Durcharbeiten stellten. Entweder hat er recht, dann ist das wirklich ein Bild auf Christus, oder er überhebt sich dermaßen und bildet sich etwas ein. Nur die zwei Möglichkeiten gibt es. Hat er wirklich die Vollkommenheit an Erkenntnis? Hat er wirklich das vollkommene Wissen, dass er die Gerechtigkeit Gottes erklärt? Das müssen seine Reden dann jetzt zeigen. Das machen wir in der nächsten Predigt. Gucken wir uns, 3 Reden wird er schwingen. Das klingt schon negativ, aber er wird sie schwingen. mit hoher Beredsamkeit drei Reden. Und er wird dann eine Abschlussrede halten, in der er sich so stark für die Gerechtigkeit Gottes einsetzt. Insgesamt sind es vier Reden, drei gegen Hiob und ein für Gott. Ab nächsten Predigt nehme ich euch damit hinein. Ich möchte beten. Jesus Christus, es ist dein Wort. Es ist dein Wort. Und nochmal in aller Demut will ich sagen, Herr, wir wollen deine Erkenntnis und dein Verständnis deiner Gerechtigkeit haben. Nicht die Menschenweisheit, so gut sie auch klingen mag, sondern die Erkenntnis der Gerechtigkeit in Jesus Christus. Lehre uns durch dein Wort, Herr, damit wir darin zur Ruhe kommen. In deinem Namen will ich es beten. Amen.